Burka und ich heiße dich heute ganz herzlich auf meinem Podcast Neue Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr viel zeitgenössische Musik, überall experimentell, Performance. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, schau doch gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und du wirst über alle meine Tätigkeiten, Podcast-Folgen, meine Konzerte, meine Workshops, alles, was ich so mache, informiert. In diesem Podcast spreche ich über die Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und das, was mir am allerwichtigsten ist. Ich möchte dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher bringen. Ich danke allen von euch, die Kontakt zu mir aufnehmen, die mich in Konzerten ansprechen, die sich eben als meine Hörer, teilweise auch sehr treue HörerInnen, outen. Das ist immer sehr berührend, wenn diese Zahl, die mir angezeigt wird, wie viele Menschen wohl diesen Podcast hören, ein Gesicht bekommt. Das ist wunderschön. Und ich bin manchmal auch sehr gerührt, weil manchmal sind auch Personen dabei, wie soll ich es sagen, die tatsächlich an einflussreichen Stellen sitzen. Und die auch diese Offenheit haben und natürlich im besten Fall auch die Möglichkeit, vielleicht auch Dinge, die wir uns alle wünschen, an ihren Stellen zu verwirklichen oder auch Dinge zu verändern. Von daher, wir gehen einfach alle weiter. Ich bin ebenfalls sehr stolz und glücklich, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung, die ihr sicherlich alle kennt. Und wenn nicht, schaut sie euch an, denn ich glaube, es ist eine der wichtigsten Zeitungen, die wir haben. Inhaltlich, aber eben auch musikpolitisch. Und wir hatten ja schon wilde Zeiten. Im Moment ist es ja auch wieder ein bisschen turbulenter. Und ich glaube, es ist dann gut, informiert zu sein oder auch zu sehen, gibt es Sachen, wo wir mit anpacken können. Das ist ja auch immer wichtig, dass wir nicht nur ja, irgendwie vor uns hinträumen, sondern vielleicht auch gucken, wo kann ich mich wirklich einbringen und vielleicht ein Teil einer Veränderung sein, denn es beginnt ja immer bei uns. Genau. Heute habe ich wieder eine Best-of-Folge für euch. Die Best-of-Folge ergibt sich ja daraus, dass ich dann in meine Download-Zahlen schaue und schaue, was wird denn so am meisten angeklickt. Und bringe eine dieser Folgen nochmal. Das hat sich sehr bewährt, weil ja auch nicht alle HörerInnen von Anfang an dabei sind und manche vielleicht noch gar nicht gesehen haben, was es für alte Folgen gibt. Interessanterweise sind dann die Best-of-Folgen auch wieder sehr gut gehört. Also das scheint etwas zu sein, was euch dann sehr, sehr anspricht. Und deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne. Und interessant ist ja auch manchmal, selbst wenn man das Interview vielleicht tatsächlich vor 2 Jahren schon gehört haben sollte, ist es gut möglich, dass du es heute wieder ganz anders hörst, weil du ja schon wieder ein anderer Mensch geworden bist. Ja, das Interview, was heute drankommt, die wunderbare Komponistin Yongi Pak Pan, hat es sozusagen ins Best-of geschafft. Und ich wünsche euch jetzt ja wunderbares Zuhören mit Yongi Pak Pan. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier mit der wunderbaren Komponistin Yongi Pak Pan in Köln in einem Hotel, in einem ja, Frühstücksraum. Und ich heiße Sie als erstes ganz herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ich danke Ihnen auch für diese Einladung und tolle Gesprächsführende.
Ich freue mich sehr. Und ich habe das gerade erwähnt, dass wir hier in einem Hotel sitzen. Also es könnte durchaus sein, nur dass die Hörer Bescheid wissen, dass wir ein paar Geräusche hören. Ich glaube, die Putzfrauen sind um uns herum tätig. Also es ist live, es ist echt. Gestern Abend gab es ein schönes Konzert, habe ich gehört. Ja. Was hat da stattgefunden?
2 meiner Stücke und meine ehemalige Komponistinnen und Komponisten. 2 Komponistinnen. Und ein Komponist.
Ah, wunderschön.
Die von Ensemble EMX Einladung bekam und von Ernst von Siemens Musikstiftung Kompositionsaufträge bekommen hat. Und wir waren 4 Komponistin.
Das ist großartig, ja, ja. Genau. Über Ihre Arbeit als Professorin werden wir noch sprechen. Aber ich möchte als erstes von Ihnen wissen, wie sind Sie zur neuen Musik gekommen?
Die neue Musik ist zum Beispiel, als Kind habe ich schon komponiert, 13-Jährige. Und man denkt, dass das neue Musik ist. Und was ich im Moment schreibe, ist gerade neu und daher neue Musik. Ich habe diese Angst vor Wortschatz nicht gehabt mit neuer Musik, wie man später sagt. Weil ich habe auf dem kleinen Heft Noten geschrieben und das war gerade für mich neu. Daher habe ich keine Vorurteile mit diesem Wort neue Musik. Das ist so schwer oder kann nicht verstehen und so weiter. Warum, frage ich zurück. Wenn das jetzt passiert, ist uns nahe. Und unser Leben ist anders, ganz anders als schon vorgestern oder vorbeigehende Jahre war anders. Und ständig ist eine andere Methode von Musik hören oder denken oder auch durch welche Geräte wir hören, ist schon enorm anders. Vor einem Jahr hat man zum Beispiel, sagen wir mal, oder vor 20 Jahren war Kassette neueste und dann, was alles passiert ist, muss ich nicht die Liste nachlesen. Aber die Musik denken und das Musik von unserem Herz raus und ausdrücken will, das ist das vor 1000 Jahre oder 2000 Jahre oder noch vor und jetzt gleich. Das kommt vom Herz und vom Seele des Menschen.
Wunderbar. Was macht für Sie gute neue Musik aus?
Es gibt nicht eine Regelung und Angabe, wie man Sonateform macht, dann ist muss das sein und die zweite Form so und in diese Form reinbringen müssen wir. Das haben wir an der Musikhochschule in Korea so gelernt, zum Beispiel dreiteilige Form oder sagen wir mal Variationsform, Sonateform, Orchester und Orchestrierung wie alten klassischen oder anderen Methoden, harmonische Angabe und so weiter. Das muss nach allen Regeln arbeiten. Und diese Regeln zu komponierte Stücke nenne ich nicht meine Komposition, sondern das ist eine Studie, Stilkopie oder vielen kontrapunktische Arbeit haben wir auch geschrieben. Und das ist auch eine Stilkopie und traditionelle Musiktheorie zu lernen. Und das ist unbedingt nötig, um Tradition zu kennenlernen und schon studiert haben. Aber für meine eigene Komposition wirklich mit meinen Regeln und dann Harmonien, was ich eben ausdrücken will, daher ist die Freiheit wichtigste. Aber nicht Freiheit ohne Grenzen und Rand, so bin ich nicht, sondern nach meinen Regeln, wie weitergehe ich. Jedes Stück ist anders, zum Beispiel wenn ein Stück dauernd nur Geschrei kommt. In meinem Fall ist das ein bisschen begrenzt. Warum immer dieselbe Schrei, kann ich auch anders machen. Und diese Überlegungen, Grenze rüberzugehen von der musikalischen Aussage und auch musikschreibende Methode, und das gefällt mir.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Und wie haben Sie dann selber den Sprung gemacht, also wirklich Ihre Musik zu finden und zu fühlen, wenn Sie so lange Stilkopien schreiben mussten in Ihrem frühen Studium?
Das habe ich gleichzeitig gearbeitet. Mhm. Für Hochschule musste ich die Stilkopien abgeben und dann zweite Arbeiten habe ich geschrieben. und nicht so an den Professoren zu zeigen, aber für mich. Mhm. Und die Aufführungen haben wir auch mit meinen Freunden, Musikhochschule-Freunden zusammen gearbeitet und haben wir gehört. Und wenn das so höhere Semester geht, dann darf ich, was ich selber geschrieben habe, in dem Fall Anführungszeichen neue Musik, dürfen wir dann Professoren zeigen und auch Ratschläge bekommen. Und das war, nachdem ich beim Webern oder Schönberg oder viele verschiedene, so ungefähr innerhalb von jetzt aus 100 Jahren zurückgehende Noten studiert haben, irgendwas habe ich Einfluss bekommen oder inspirieren lassen. Und dieses ist dann meine eigene Komposition und zeigte an Lehrern eben.
Und was hat sich dann nochmal verändert, als Sie nach Deutschland gekommen sind?
Das ist eine sehr gute Antwort. Dann hier in Deutschland musste ich nicht Stillkopien komponieren und die auch nicht Komposition nennen, sondern ich habe zwei Studium absolviert, mit zwei Diplomen. Eines ist Musiktheorie, klassische Musiktheorie Hauptfach, und andere ist Komposition Hauptfach. Und wir haben dann, dass wir bedeutet, ich habe in Freiburg studiert und ich und meine zwei anderen Hauptfach Musiktheorie Studenten, wir haben in dreier Gruppe gebildet und mit dem Professor Fertig, damaliger großartiger Theorieprofessor, haben wir 3 Jahre lang Hauptstudium, einen Teil eben von Musiktheorie gearbeitet. Und was meine eigentliche Komposition und Hauptfach komponiert Komposition. Und dann haben es gibt keine Vorgabe. Ich habe bei Klaus Huber studiert. Er gibt mir uns nicht, was man und wie man macht und welche Themen, wie wir arbeiten sollte. Und die gab es nicht. In Korea gab es solche, was man machen könnte und so weiter. Wählen dürften wir auch. Und diese totale Freiheit machte einerseits sehr gut und großartig. Mhm. Andererseits, ich musste unheimlich viel lernen mit mir selbst. Wo ist meine Ausdruckswünsche? Kann nicht alles machen. Und wenn das alles macht, klingt wie ein Insalatamissa, egal, du machst, wie du willst, so bin ich nicht. Ich muss immer einen Gefäß haben, das ist Gefäß wie ein Geschirrgefäß. Mhm. In dem Geschirr oder diese Vase lasse ich, was ich mit einem Stück sprechen will. Und so habe ich hier kleine Vase, große Vase, vieles. Mhm. Und dann jedes Mal kann ich in einige Ideen schreibe ich in diesem Gefäß hinein, also noch nicht Musik, sondern nur Gedanken und vielen kleine Skizze, musikalische Skizze, nicht nur wörtlich, so auch mit wörtlich, welches Inhalt mir kommt, dann schreibe ich. Dann habe ich mehrere dann sammle ich gleichzeitig jetzt zum Beispiel auch 5 Themen sein, manchmal nur 2. Aber wenn ich wirklich komponieren anfange, dann konzentriere ich mit einem Thema.
Das heißt, ein Pott ist ein Stück oder kommen mehrere Pötte in ein Stück?
Nein, okay. Ein Thema gehört in einem, in einem Pott und Gedanken. Und in diesen schreibe ich viele Zettel und gebe ich jedem. Das heißt, mein Leben ist von Studienzeit auch bis jetzt immer weiter. zu komponieren. In dem Fall bin ich eigentlich sehr dankbare Person, dass ich so leben kann. Ich muss nicht in die Fabrik gehen und arbeiten und komme zurück und abends schreibe ich meine Musik. Dass ich das nicht machen darf und nur denken und komponieren kann, bin ich sehr, sehr dankbar. Ja.
Das glaube ich, ja. Was schätzen Sie an Interpreten, besonders in der Zusammenarbeit?
Interpreten sind nicht mein Ebenbild und nicht eine Mitarbeiter nach meinen Noten genau interpretieren und Konzert machen und fertig sind, sondern sie sind meine Wegbegleiter mit einem Stück zum Beispiel. Wenn ich jetzt das schreibe, möchte ich sehr gerne, wer das Stück spielen wird zur Uraufführung. Und zur Aufführung bekomme ich immer, das ist auch Dankbares, welche Interpreten mein Stück spielt. Dann mache ich schon mit diesen Gruppe Kontakt, wer sie sind und welche sie machen könnte, ob ich denen viel voll meine Liebe und Gefühle schenken kann. Wenn jemand so einen, das ist nur einen Eindruck, wie kann ein Mensch so kurze Zeit kennenlernen, aber wenn es mir so ankommt, der ist unglaublich arrogant und Komponist muss so arbeiten, wie er gerne alles zeigen könnte. Und diese Zeigen von Interpreten kommt nicht von mir erste Linie, sondern wie kann ich diesen Menschen meine Existenz schenken? Das zum Beispiel, wenn ich 2 Jahre arbeite oder 1 Jahr arbeite, kleine Stücke, kürzere Stücke, und das meine Lebenszeit schenke ich mir und ihr durch musikalische Kontakt. Sie verstehen meine...
Ich verstehe Sie sehr gut, dass es Ihnen auch um eine echte Begegnung geht und auch so eine gegenseitige Wertschätzung.
Genau.
Und natürlich auch ein sich drauf einlassen, also beidseitig, natürlich.
Dann wächst.
Ich singe ja auch viele Uraufführungen und das ist natürlich für mich als Interpretin auch immer spannend, weil da weiß ich ja nie, was kommt. Also selbst wenn ich vielleicht auch mit dem Komponisten, Komponistin schon viel gearbeitet habe, manchmal kann man was anders ahnen, aber manchmal kommt auch was ganz anderes. Und das ist aber gerade für mich auch das Spannende, das Lebendige, weil es eben nicht vorhersehbar ist.
Nein. Ja. Und jedes Stück ist wiederum anders.
Genau.
Und dann, das ist meine erste Begegnung mit den Uraufführungsgruppen oder Interpreten und Persönlichkeit. Und dann nächste Beziehung mit Interpreten sind, ich wünsche mir nicht, dass die unbedingt so machen, genau was ich sage oder ich wünsche. Das wäre für mich schrecklich, weil die machen so genau wie möglich, was ich notiert habe, aber die müssen dessen oder deren Musik herauszaubern. Und meine Noten ist eine Angabe, darauf müssen die stehen und lernen, aber darüber hinaus sind sie eben Musiker, Musikerinnen, eigene Interpretation bringen sollen. Und wenn jemand fragt, gibt es eine Aufnahme, darf ich das hören, dann sage ich lieber nicht anderen Interpreten hören. Wenn aber unbedingt Informationen bekommen wir, einmal hören, ohne Noten und fertig und diese Tonband mal lassen und allein die Interpreten sollen mit den Noten allein ohne Instrument nur lesen und denken, was ist das? Und dadurch kommt jeder mit einem Stück, kommt zum Beispiel 5 verschiedene Interpreten, haben dann andere Musik. Das heißt, ich muss nicht Interpreten zwingen, die sollen gleich so machen wie Uraufführungsensembles oder Menschen.
Das ist schön, dass es so lebendig sein darf, ja, dass sich jeder einbringt und ja, diese Offenheit, und dass sie das ja auch, ich spüre dann auch ein großes Vertrauen zum Interpreten und dass sie loslassen können, weil ja, manche Komponisten können das nicht.
Das ne? kann ich, weil wenn ich bin kein Kontrolleur, sondern ich habe meine Idee gedacht, geschrieben und den Interpreten oder in der Öffentlichkeit abgegeben. Danach müssen die anderen die schöpferische Arbeit tun, um wieder neues Leben zu bringen. Mhm. Das ist das Schöne, weil eine Musik ist auf den Noten ist da, jemand hat gespielt und dieses nochmal, die Uraufführung ist da und das ist eine Zäsur, dann ist vergessen wir mal das lang. Und die nächste, die allgemeine Musikern, das ist vor dem Original, also die andere. Hier zum Beispiel Original X ist da, aber die andere ist Y und so viele verschiedene, die andere. Und die andere müssen jeder Interpreten eigenes Leben wieder bringen, dass die viele verschiedene andere wieder auf eigene Beine stehen. Und daher, die Interpreten sind auch wiederum frei, die müssen nicht den anderen Interpreten nachmachen. Und ganz genau so, das ist ja unmöglich, ganz genau, kann man niemals machen. Und diese, wie Sie vorhin gesagt haben, meine Stärke ist, die Stärke, das Wort ist ein bisschen komisch, aber das ist Vertrauen an Musikern. Und ich brauche unbedingt selbstdenkende Interpreten. Das heißt, Interpreten sind nicht Nachmacher oder ja, ich singe mal oder ich spiele mal neue Musik. Solche Interpreten vielleicht gibt es viele, aber von mir aus, wenn jemand seine Zeit so vollbringen will, dann müssen sie mein Stück nicht spielen, weil ich habe nicht gezwungen, dass die Musik spielen müssen. Wer will, soll konzentriert meine Idee reinbringen oder lassen. Musik ist niemals so. Sie müssen nicht müssen.
Ja, natürlich. Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünschen oder tun Sie dafür, dass sich diese ändern können?
Zuerst die letztere Frage. Ein außenstehender Mensch kann den anderen Menschen niemals was verändern. Was er ändern kann, ist, es gibt zwei Worte. Tod und Liebe. Die zwei Sachen, zwei große Macht, diese Tod, die Liebe, das kann einen anderen Menschen ändern, wenn diejenige das ändern möchte. Es gibt auch die mit dem Tod und Liebe auch nicht ändern kann. Aber meisten Leute können diese Veränderungen aufnehmen und weitergehen, irgendwas veränderten, guten, mit dem guten Gewissen weiterzugehen. Ich versuche auch nicht, während ich unterrichtete, anderen, in dem Fall die Studenten, die Meinungen ändern, versuche ich nie, sondern dass die merken, welchen Weg wollte ich gehen? Ich habe 5 Wege, Möglichkeiten, dass ich mein Stück so oder so wie weiter bestimmen möchte, weil das mein Stück ist. Aber dann sage ich nicht, welchen Weg ist richtig. In der Kunst gibt es nicht, was richtig und was falsch ist. Wer weiß? dass das richtig ist. Und vor allem, wo gibt es Ziel? Ziel, weil wissen die schon, einige wissen Ziel oder einige wissen diesen Ziel noch gar nicht. Dann weiß man nicht, was ist richtig und falsch. Aber man kann Komposition lehren, während ein Lehrer oder Lehrerin mitdenkt. Zum Beispiel, jemand ist auf dem erste Stufe kleinen Stuhl sitzt, wartet einen Gesprächspartner oder dass sie was fragen möchte. Dann muss die in dem Fall die andere, in dem Fall eine Lehrer oder Lehrerin, muss gleiche Stufe runterkommen und zusammen Augen zu Augen gegenüber genau ruhig ansehend zu sitzen und durchsprechen und durch, vor allem wichtigste ist das Hören. Durch das Hören kann man mit diesem jungen Generation Menschen, die Noten schreiben möchte, langsam zusammen anderen Welt rüber wachsen, indem diese Lehrer, Lehrerin gut zuhört, was diese junge Menschen ihr sagt. Dann kann der erfahrene Lehrer, Lehrerin kann mit ihr sprechen. Von gleichen Augenhöhe geht allmählich den anderen denkende Welt hinein. Und das ist eigentlich meine Entscheidung gewesen, dass ich Lehrerin werden wollte.
Genau, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Sie waren ja auch viele, viele Jahre Professorin für Komposition. Sie haben da auch ganz wunderbare Komponisten und Komponistinnen hervorgebracht. Sie haben ja gerade auch schon erzählt, wie Sie das machen. Was bedeutet es Ihnen zu unterrichten?
Das bedeutet eigentlich ganz einfach. Zuzuhören bedeutet meine Interesse, totale Interesse an anderen Personen, junge Leute, junge Personen, dessen Existenz so akzeptieren, dass wie meine Existenz wäre. Und dieses ist so, zu sprechen ist leicht und ich sage, das ist für mich nicht so schwer. Aber wenn man den anderen liebt, ist es gar nicht schwer, weil ich kann zuzuhören, was die Leute sagen. Und so konzentriert zuhören, dass diese Studentin nicht merkt, dass ich zuhöre, sondern sie spricht einfach total raus. In dem Fall ist die musikalische Idee oder was, oder dazu passende, was sie zurzeit denken. Oder die Komponistin ist nicht, mein Leben ist hier und Komponistin ist hier, ist das für mich nicht, sondern Komponieren und Arbeiten ist gerade mein Leben. Und das heißt, ich höre eine Erzählung oder Erklärung von anderen jungen Menschen, dass ich gerne höre. Und ich wirke nicht von dessen Idee rein, sondern ich bin einfach draußen da. Diese draußen ist von den 7 Toren, wie man manchmal sagt, darüber erzähle ich. Aber ich höre gut zu, dass ich gerade daneben in ihrem Herzen säße oder dabei wäre. Aber ich bin gar nicht drin. Das ist mein Geheimnis als Lehrerin. Wie weit kann ich rangehen oder wie weit muss ich zurücktreten, die Leute lassen? Mhm. Wenn man zu nah ist, schon stört den eigenen Persönlichkeit, von dem das erzählt. Und wenn man zu weit ist, dann denken die, oh, sie hat kein Interesse, meine Sache zu hören. Ich habe mir so Tolles gedacht, ich muss das doch sprechen, ich will diese Idee auf den Noten realisieren. Daher sage ich nicht, Kompositionslehrer sind beinahe mehr als die Hälfte Psychologe. Mhm. Ich möchte dieses Wort nicht benutzen, weil ich bin nicht Psychologe für junge Kompositionsstudenten, sondern ich bin Fachfrau und ich höre zu und dazu die fachliche meine Erfahrung wissen und wie das sein könnte, welches Stück sein wird, was die Studenten erzählt, aufnehmen. Und dann suche ich, wie kann man mit den Studenten zusammen, wie kann man diese Idee in den Luft schwebende oder nur auf dem, in den Gefäß drinnen ist, aber noch nicht lebendig geholt habe, wie kann ich diese Lücke, Abstand zurückbringen, zusammen kleiner machen, schließlich, dass ich mit Bleistift realisieren kann. Und diese Rolle ist eine Kompositionslehrer.
Ich glaube, Sie haben da eine große, große Begabung. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass ja auch viele Komponistinnen zu Ihnen gekommen sind. Ja. Und ich vermute, dass das für die Frauen auch sehr wichtig war, ein so großartiges Vorbild wie Sie zu haben. Oder wie sehen Sie das?
So großartig nenne ich nicht meine Arbeit, sondern die Komponistinnen sind auch gekommen, nicht weil ich Frau bin oder ich glaube schon nicht. Manches ist Zufall, dass die meine ehemaligen Studentinnen zu mir kamen, ist eher Zufall. Zufällig sind sie in Bremen gekommen. Woher sollen die meinen Namen gehört haben? Woher sollen die wissen, wie ich unterrichte? Weil die Studenten bewerben vielen verschiedenen Hochschulen und irgendwo kommen diese schwierige Aufnahmeprüfung durch und bestanden, dann entscheiden die. Einige seltene Fall, die haben was gehört und dann können die zu mir kommen.
Ja, ich denke schon, dass sie da auch ein Vorbild sind. Und ich meine, Sie sind ja schon lange dabei in dieser neuen Musikwelt.
Ja.
Und so viele Frauen hatten wir ja lange Zeit auch nicht. Das wird ja ein bisschen mehr. Ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich halte mich nicht so großartig. Mhm. Aber die Studentinnen, die kommen ja von Gymnasium fertig, direkt in die Hochschule. Das ist sehr jung, so wie man denkt, ist bei Gymnasium müssen die so viel Studium fertig und Prüfung machen und schließlich dürfen die raus von langjährigen Grundschule und also Gymnasium und so weiter und jetzt schließlich erwachsen und die können machen, wie sie wollen. Ein Jahr vielleicht Pause machen, Arbeit, irgendwas sie machen möchte, Arbeit machen oder im Bauernhof arbeiten, um Natur oder Menschen oder Tier kennenzulernen, vieles. Und, aber wenn die kommen, wachsen die sofort, weil da gibt es so Tradition in meiner Klasse, wenn die kommen, gab es so Vorgängerstudenten. Diese Atmosphäre bleibt, dann, wenn jemand neu kommt, hier läuft die Uhr so. Mhm. Hier wird alles geduzt und die Lehrerin macht auch nicht so streng, sondern die können auch einige Wochen nur zu Hause bleiben, komponieren, wenn es dir gut geht. Dann lieber kommst du nicht in die Hochschule, das stört dich. Dann, weil die Unterbrechung ist ja manchmal schlecht. Mhm. Deswegen lieber arbeitest du mit deinen starken, musikgeladenen, deine Existenz schreibst du weiter, zum Beispiel. Ich gebe denen viel Freiheit und falls das nicht mehr geht, dann, das heißt, jemand kann nicht so gut, das schon ist nicht so gut, hat wenige Kraft zu komponieren, dann übe ich mit ihr mit anderen Sachen, zum Beispiel. Mhm. Es gibt extra Theorielehrer, Orchestration oder DJs oder Harmonik, alles andere Sachen. Aber ich mache dann zusätzlich, um Übungs zu bleiben, arbeite ich andere Dinge. Einfach praktische Dinge, sehr viel praktische Sachen. Wenn man ein Haus bauen will, muss man wissen, wie man Haus baut, wie man Holzarbeit macht und alle Sachen. Und auch zusammen auch einige Bücher zu lesen, was die denken und vor allem diese viele Bücher zu lesen ist sehr wichtig. Wir können nicht alles selber erlebt haben. Und diese anderen Erlebnisse oder wie dann dann muss man sehr vieles, was ich gerne lesen will, alle machen das, wenn ich nicht verlange. Nicht so nach meinen Verlangen machen, sondern wenn jemand solche Denken nicht mag, kommt nicht in die Kompositionsklasse rein. Die wählen dann anderen Fächer.
Okay.
Ja.
Jetzt habe ich ja schon erwähnt, Sie sind ja schon sehr lange in der neuen Musikwelt unterwegs, kennen sich gut aus. Was haben Sie so das Gefühl, hat sich in den letzten Jahren am meisten verändert?
Ja, da gibt es immer Livestreaming oder Mode oder so, diese kulturelle Richtungsfluss. Früher war, es gab immer einen solche Modeerscheinungen und einmal so oder einmal so. Aber jetzt ist dieses Wechsel, sehr schnell wechselnde, nicht nur Musik, sondern auch anderen auch so. Auch Literatur, die schreiben kürze Sätze und dann knapp oder jeder Richtung und so. Und in dem Fall jetzt ist so, nicht Ton allein geht nicht, muss Video sein oder das sein und Computerklänge und so. Das alles muss so auf einmal gleichzeitig alles in einem Teller sein und so weiter. Und es gab immer solche Kunst, aber dieser Wechsel ist so zu schnell für mich. Und die Anfangsstadium stehende, zum Beispiel erste Semesterin vom Gymnasium Musikhochschule reingekommen, und diese Angebot ist einfach zu viel. Wo die anfangen soll, wissen die nicht. Und wenn die glaubt, die wissen das und dann geht sofort in diese Richtung, dann ist zum Beispiel irgendein Land hat solche, normalerweise solche Teller, wenn man Restaurant geht oder auch zu Hause ist. Zu Hause ist ein bisschen anders, aber einem Teller unten ist so Fleisch, Nudel, oben noch diese Salat und so weiter, ein Berg. Dann muss auf einem Teller. Und solche Kunst ist so sehr verbreitet. Sie verstehen
die, ich verstehe
diese
Sie,
Teller?
Ja, das Bild mit dem Teller.
Wie meinen Sie zurzeit?
Ja, also ich denke, die Beobachtung ist richtig, dass es viele Kompositionen auch gibt, die, wie Sie sagen, die ganzen Multimedia und so weiter mit reinnehmen. Obwohl ich auch Unplugged-Stücke nenne ich es auch immer sehr, sehr schön, finde ich persönlich. Und also das ist sicherlich richtig. Und auch, dass sich die neue Musik stilistisch einfach sehr, sehr viel ausgebreitet hat. Das war früher, glaube ich, etwas fokussierter auf ein paar stilistische Richtungen und jetzt ist es ein unglaublich breites Spektrum.
Unglaublich breit.
Fast alles kann es sein.
Genau. Und ein Vorteil ist, zurzeit ist sehr viele Frauen, zum Beispiel die Grenze Komponistin oder Sängerin oder so, nicht mehr so, sondern einfach eine Performance-Frau. Sie hat Ideen über einfach Kunst, dann macht sie Komposition und noch singt sie und es gibt mehrere solche vielseitig begabte Frauen. Und das ist auch nichts Negatives, sondern wenn sie das wirklich gut für uns alle eine Zustimmung bekommt und nicht nur Musiker oder Musikliebende, sondern auch allgemeinen Bürger, das gerne ansehen will, das ist großartig. Aber jeder nach diesen Linien nachläuft, das ist ein bisschen schwer, weil die haben nicht einmal irgendwas aufgenommen und verdauen, sondern alle machen das, mache ich auch so. Was sollen die später machen? Das müssen die noch von mir aus professionelle Sachen auch gelernt haben. Zum Beispiel Geräte und alle. Wenn man Video macht, müssen sie alles das gelernt haben. Aber ich hoffe und ich glaube, dass die selber alles selber gut lernt. Ich bin nicht, warum machen die da? ob sie genug gelernt haben. Solche Frage habe ich nicht. Wer das nicht kann, wird nicht machen. Mhm. Meine Sorge ist nur, dass die einfach nachlaufen. Mhm. Das brauchen die nicht. Weil die Erste ist immer da. Mhm. Warum soll ich zweite, dritte und zehnte nachlaufende Person werden?
Ja, aber das haben Sie ja vorhin auch schon so schön erklärt, wie wichtig es ist ja immer, als Künstler, als Musiker, als Komponistin, seine eigene Sprache, also sein eigenes Ich zu finden und da dann weiterzugehen. Und ich glaube auch immer, wenn mir das gelingt, das zu fühlen und zu gehen, dann hat das irgendwann auch eine Kraft und natürlich, es kommt was zurück oder ich habe das Publikum oder wie auch immer.
Die verstehen meine Aussage, was ich sagen will.
Ich verstehe Sie sehr, sehr gut. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich so, oder was Sie uns da erzählen möchten, wie Sie sich so vielleicht den Tag einteilen. Haben Sie Rituale? Haben Sie eine Art Zeitmanagement? Oder wie haben Sie immer Ihre Aufgaben so geregelt? Als Professorin, als Komponistin, Sie reisen auch.
Ja, während ich unterrichtete in diesem Semester, habe ich nicht so viel komponiert, sondern was ich arbeite oder die Thema interessiert, unbedingt was mich wirkt, aufzunehmen in mir selber, mehr Bücher gelesen. Und wenn das Ferienunterricht der freien Zeit anfängt, habe ich sofort für mich gearbeitet. Mhm. Und dass diese Zeiteinteilung geht eigentlich gut, weil die Liebe an die Arbeit da ist, kann man die Zeit finden.
Und sind Sie jemand, die immer zur gleichen Zeit komponiert oder variiert das? Oder?
Wenn ich komponiere, arbeite ich von Augen aufgewacht, dann ganzen Tag eigentlich. Mhm. Außer Essen oder Schlafen, ganzen Tag.
Okay.
Das heißt, mein Leben ist nicht wie normal, die meine altrigen Frauen ist nicht so. Ich muss nicht Kinder in die Schule bringen oder so einfaches Leben. Was das Einfache ist, ich habe nicht so viel, ich habe nicht die Kinder oder so ist das nicht.
Und Sie können offensichtlich den Fokus so über den ganzen Tag dann halten oder sind Sie auch jemand, der dann, keine Ahnung, mal eine Stunde spazieren geht, um mal auf andere Gedanken zu kommen oder sind Sie dann wirklich sehr fokussiert?
Sehr fokussiert und ich lebe eigentlich kaum wie eine andere Leute. Spazieren gehen und nachher noch Pause machen oder ausruhen. Wenn ich stark komponiere, dann gehe ich etwas weniger spazieren. Ich musste gehen und ich habe einfach den ganzen Tag gearbeitet. Manchmal vergesse ich, wo ich sitze und arbeite. Und dann muss ich sehen, wo bin ich. Ja? Ob ich in Bremen in meinem Arbeitszimmer sitze oder wo ich woanders sitze.
Ja, ich finde das sehr beeindruckend, dass Sie so fokussiert sein können. Wofür sind Sie derzeit dankbar?
Dass ich so leben darf. Mhm. Andere Frauen muss ja für Familie kochen und dann diese Arbeit und die Haushalt ganzes machen. Und ich habe, das klingt so ein bisschen komisch, ich muss nicht Haushalt machen. Das heißt, früher, dass ich alles gemacht hatte, habe ich gedacht, ach, diese Komponisten, die männlichen Komponisten sind wirklich sehr gut. Die müssen aufstehen und sofort am Arbeitstisch sitzen. Wir Frauen müssen kochen und alles. Mhm. Ich kann nicht gut kochen und Haushalt machen. Und so früher habe ich so gedacht und als ich jetzt älter geworden bin, dann ganze Haushalt habe ich dann jemand anvertraut. Ja. Und damals habe ich gedacht, ach, ich nicht jammern, ich bin meine eigene Hausfrau. Ich bin komponierender Mensch, die männlichen Komponisten, die werden auch lachen, die haben Ehefrauen. Und die kümmern sich alles. Zum Beispiel Korrespondenz oder was oder dieses Arbeiten, dieses Arbeiten. Nur mein Lieber, man muss nur komponieren. Und es gibt, ich kenne einige solche tolle Ehefrauen von Komponisten. Gott sei Dank, die ich kenne, diese Leute macht von sich aus, übernimmt alle Arbeit von ihrem Mann. Nicht gezwungen, das wäre gar nicht schön. Aber ich muss alles selber machen, außer Haushalt. Das heißt, Zeit kann ich für mich machen. Und das heißt nicht, dass ich total egoistisch nur für mich lebe, sondern ich habe viele Freunde und die ehemaligen Studenten sind meine Freunde auch. Und für die ganze Bekanntschaft, ich bin dankbar, dass ich solche schöne, wunderbare Menschen um mich habe.
Wer oder was hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert?
Ja, das ist meine Familie, mein frühgestorbener Vater und fast 20 Jahre her verstorbene meine Mutter und zwei ältere Schwestern. Die beide sind auch gestorben. Und die Zeiten, die Erinnerungszeiten, das Leben mit Mutter und Vater und der ganze Familie. Und diese ganze Erinnerungs, die Paket, das ist meine Kraft, woher ich Kraft bekomme. Und Inspiration kommt von vielen Büchern und Menschen. Und meine ehemalige Lehrer und spätere Ehemann Klaus Huber habe ich sehr viel Denkweise beeinflusst. Und noch anderen, vielen Lehrer. Manche in anderen Interviews habe ich auch erzählt, dass ich unbedingt sagen möchte, wie in der Schule gelernt habe und wie die damalige Lehrer vom Grundschul aus mir Wunderbares gegeben hat. Und ohne die vielen Lehrer bin ich nicht so, wie ich jetzt bin. Zum Beispiel so 11-jähriges Kind, gerade 6. Klasse fertig und muss in Korea muss das System anders, Mädchenschule, mittlere Schule gehen. Und damalige Lehrer hat gesagt, Junge, du musst später noch viel größere eine Persönlichkeit werden als ich. Und habe ich gedacht, was bedeutet das? Er ist ja großartiger Lehrer und uns allen sehr viel gekümmert und einfach toller Lehrer gewesen. Und ich soll noch größere Persönlichkeit werden. Was ist Persönlichkeit? 11-jähriges Kind weiß noch nicht, was ist Persönlichkeit. Und die habe ich nie vergessen. Ja, ich muss irgendwann eine großartige Persönlichkeit werden. Und das habe ich dann lange wieder vergessen. Und wieder kommt mir manchmal, ja, was ist Persönlichkeit werden? Dann weiß ich jetzt, den anderen mit anderen teilen kann. Das ist größere Persönlichkeit. So einfaches habe ich mein Leben lang gedacht. Jetzt habe ich Antwort. Und dann möchte ich so leben, was ich auch mit anderen teilen kann. Und was teile ich? Vertrauen. Und jetzt komme ich wieder als Lehrerin, wie ich mit dem Studenten gearbeitet habe. Ich sage öfters den Studenten gegenüber, ich unterrichte euch gar nicht, sondern ich bin einfach daneben stehende Mensch und ab und zu schiffse ich an den kalten Wasser euch. Und bevor ich das tue, so viele Sachen, Übungen machen, damit sie sofort schwimmen kann. Aber erst die Abschubs an den kalten Wasser mache ich nicht, unerfahrene Menschen mache ich nicht, sondern unbewusst genug Probe gemacht, damit sie in Wasser geht, schwimmen kann. Weil die wissen, ich bin da. Wenn was passiert, fange ich die sofort raus, fische ich raus.
Ja.
Das denke ich. Und dann, wie sie auch den anderen Leute fragte, zu meinen ehemaligen Studenten, wie unterrichtet sie eigentlich, dass ihr alle anderen, alle, fast alle, eigentlich alle, Keiner komponiert ähnlich wie die anderen. Ja, wie unterrichtet sie, dass sie solche viele verschiedene Komponistengenerationen hervorbringt? Und die ehemaligen Studenten sagen, wir wissen nicht, aber wir haben gelernt. Und was? Das wissen wir nicht.
Ja, es scheint eine große Magie zu sein, wer von ihnen unterrichtet werden darf.
Das ist anders, denke ich. Sie sind nicht kleine Junge, sondern die sind schon erste Unterrichtsstunde, sie selbst. Mhm. Einige Jahre bei mir, dann wissen sie, wie kann ich sie als sie selbst stehen kann und handeln kann. Und nicht als Musikspezialisten so enge Wege durchgedrängt, sondern als Mensch, die komponieren. Hm. Das ist ganz anders.
Was bedeutet es für Sie, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt Ihnen das?
Noch einmal schwierige Frage. Warum ich sage, dass das schwer ist, Musikbusiness, das ist sehr schwer. Mhm. Weil das gehört dazu auch, wenn ich alles so oder die anderen geholfen oder diskutiert oder vieles unterrichtet. In dem Fall, dieser Unterricht bedeutet nicht Komposition, methodeweise oder so, sondern muss ja vieles wissen. Ich sage selber, ich habe, was die wissen nicht, was sie gelernt hat mit mir. Ich habe sich unterrichtet. Jetzt, was gefragt hat, das kann man noch genauer unterrichten, weil das eine sachliche Sache ist. Und ich habe ein Fach Berufskunde als Komponist, als Musiker. Das haben wir in Bremen angefangen. Zum Beispiel, ich habe extra jemanden eingeladen als Lehrauftrag oder ein Kompaktseminar, wie man ganz einfach angefangen, Biografie zu schreiben, mhm. Programmnote zu schreiben, noch weiter, wie kann ein Mann, eine Frau sehr allein Konzerte, Programm machen kann. Einfach, wie ich keine Komponist wäre, sondern einfach Musikmachender wäre, lernen die, meine mhm. Studenten. Zum Beispiel, wir haben kein eigener Sekretär, Sekretärin in den Fachkompositionen. Mhm. Ich habe mit dem Namen Atelier Neue Musik gegründet. Das ist, ich habe nicht extra Institut gemacht, sondern Atelier. Das ist richtig Werkstatt mhm. aufgemacht. Und dann Studenten helfen miteinander. Zum Beispiel einige Jahre, zum Beispiel Person A ist zuständig. Und diese Person A, Studenten, nebenbei arbeitet in diesem mhm. Werkstatt, Atelier Neue Musik. Und alle Arbeit woanders wäre ein Sekretariat oder Institut, jemand mhm. Büroarbeit macht. Und das macht wir selber. Und einen Vorteil ist, viele Vorteile, die Studenten kriegen kleine Entschädigung. Zweitens, jemand, das führt, diese Geschäfte führt, kann die Studenten, Kompositionsstudenten mit dem Interpretenklasse Verbindung setzen und mehr miteinander eine Gruppierung oder gleichzeitig existierende Methode zuerst mal kennenlernen und so weiter. Und das ist sehr gut. Wenn wir Konzert machen, dann können wir schnell die Leute kontaktieren, weil die vorher nicht einfach absichtlich, dass wir kennenlernen oder nicht so, sondern.
Und Sie haben dann auch viel praktische Erfahrung, genau, wenn Sie dann später im Berufsalltag
genau.
sind.
Ganz genau, das ist okay. das. Und die lernen auch, Zusammenarbeit mhm. ist unbedingt notwendig. Mhm. Allein ist es viel schwer, aber so Arbeit teilen und wir sind ja auch Präminister Kunsthochschule, dann haben wir Beziehungen mit den Kunststudenten, mhm. dann können wir Plakate machen und denen auch Arbeit zusammen machen. Und vielerlei. Zum Beispiel, ich sage nicht, dass Studenten müssen nur studieren. Es gibt solche Lehrer. Für mich ist anders. Die können studieren und gleichzeitig nach 3-4 Jahren Studenten, wenn die Studium fertig haben, müssen die an die Front gehen. Mhm. Und das lernen wir von der Studentenzeit. Voraus alles gelernt. Und dann zum Beispiel nicht nur Komponisten, sondern auch die Interpreten, die Klassinterpreten, wie sie irgendwo an Probestunde oder sich selber irgendwo gehen, mich vorstellen sollte, wie macht man das? Dann sage ich auch von Anfang an, wenn ihr mit dem, wie ihr die an die im Saal reingeht, wie du stehst und mit diesen Leuten zu sprechen, von dort fängt das an. Überhaupt.
Ja, ja.
Wenn jemand zukommt oder jemand, wie die kommen. Und manche Studenten, die von mir aus nicht so sind, fange ich an, erste Semester, erste Stunde sogar, wie ein Mann stehen muss. Und es ist nicht mit krumm oder nicht so krumm, sondern wie ein Mensch ist, sieht man, wie die stehen, ja. Oder nicht?
Auf jeden Fall. Also ich finde das toll, weil das ist ja sehr umfassend, was Sie da offensichtlich lehren. Und ich glaube, dass Sie sind ja auch immer sehr treu ihren Weg gegangen. Das leben Sie auf jeden Fall vor. Und scheinbar haben Sie ein Talent, das auch aus den Studenten rauszukitzeln, dass die ihren Weg, ihren authentischen Weg gehen können. Ja. Was bedeutet für Sie Erfolg?
Erfolg ist so diese, jeder Mensch möchte von dem gerade daneben stehende Leute oder die Anerkennung als Mensch, Anerkennung bekommen. Und das ist der Wichtigste. Wenn ein Kind nicht genug Liebe bekommt, weiß man, wie die später. Wenn jemand Liebe nicht bekommen hat, wissen sie nicht, wie Liebe ist. Und dann noch mehr möchten die. Noch mehr und noch mehr. Es gibt auch solche Leute, die haben genug Liebe bekommen, aber die Hunger ist unendlich groß und immer mehr gierig sind. Und das ist schon sehr traurig. Das ist so schwer. Noch einmal diese Frage.
Meine Frage war, was bedeutet für Sie Erfolg?
Ah ja, Erfolg ist sehr schwer zu sagen. Ohne Erfolg, anders sage ich, es gibt ein Ehepaar. Mann ist Komponist, vor allem Komponist, und Frau ist Hausfrau. Und es gibt solche Sprichwort. Es gibt viele Ehefrauen von vielen Berufen, aber eine Ehefrau von Komponisten ist das Schwerste. Wenn dieser Mann so viel Erfolg hat, muss die Hausfrau so viel nachlaufen und noch viele andere Arbeit allein machen. Vaterrolle, Mutterrolle, Haushalt, Sekretärinarbeit und so weiter. Aber wenn jemand noch mehr Erfolg hat, dann muss dauernd Bügeleisen im Handbeil, die Reisen vorbereiten und so weiter. Und wenn noch mehr Welterfolg hat, ist er nie zu Hause, weil 60. Geburtstag, ganze Welt einmal, und 70. Geburtstag, immer noch bis 80. Geburtstag, immer weiter, Sie verstehen meine Witze. Dann verliert er diese Ehemann. Wenn aber diese Ehemann von einer Frau nicht Erfolg hat, dann wissen Sie diese Horror zu Hause. Dieser Mann arbeitet nicht, sondern jammert die ganze Zeit und dann Eifersucht entwickelt und so weiter. So ist das. Deswegen, Erfolg ist auch schwer und Nicht-Erfolg ist auch schwer. Aber ich gehe jetzt zur ernsten Antwort. Für mich ist Erfolg, mich auch gesund macht, weil ich genug meine Fähigkeit weiß. Ich muss nicht so viel Hunger haben, ich will noch mehr Erfolg haben. Warum denn? Ich habe genug meine Anerkennung. und bin immer dankbar, dass ich diese Akzeptanz habe. Aber wenn ich keinen Erfolg hätte, dann habe ich keinen Beruf, so mich zu ernähren. Dann bleibt dieses Komponieren als Hobby. Und das ist sehr schwer, dann muss ich so viel schreiben und höre nicht, wie das klingt. Mhm. Nur mein innerer Kopf, ah ja, das könnte so sein, so sein. Das ist anders, wenn man wirklich ein Konzert hat. Mhm. Und das ist Hauptsache, wenn ich keine erfolgreiche Mensch wäre, dann ist es unglücklich. Das ist sozusagen meine Zeit, was ich gearbeitet habe, sammle ich diese Zeit in dem Schublade. Dann ist dort gar nicht glücklicher Mensch. Hm. Hm. Und es gibt auch Leute, dann kaufe ich einen Ensemble und höre ich selber. Hm. Das ist nicht dieselbe, wie man in öffentlichen Anerkennung bekommt. Hm. Und das ist auch, ob ich Erfolg hatte oder nicht, wie ich das mit mir empfinde. Zum Beispiel, ich sage oft auch so, ich bin dankbar, wenn ich zum Beispiel drei Aufführungen im Jahr habe. Ein Mensch hat 30, ist er immer noch unzufrieden, weil er will 60 haben. Mhm. Ja, das ist meine Antwort. Mhm. Man muss eigene Kapazität wissen. Ich kann nur 3 Stücke pro Jahr schreiben. Und meine Frau sagt, du musst 70 haben, Person so und so, in welchem Land hat 100 oder wie viel. Dann muss sie immer noch arbeiten. Das ist viele verschiedene, aber bei mir ist Erfolg ist, was ich mit meinem Stück so zu stehen kann. Zum Beispiel eines Morgens auf Spiegel schauen und dann, ich habe gut gemacht, ich habe nichts zu scheuen oder verstecken kann. Ich habe selber mein Stück geschrieben, wie ich will. Das ist meine dankbare Sache. Mhm. Diese Gier, noch mehr und noch mehr, muss nicht haben, aber wie kann ich das anderen bringen? Mhm. Wenn ich anderen das bringen will, muss ich selber so handeln und nichts sagen. Und nicht einmal, schaut ihr mal, wie ich gut mache. Mhm. Ihr müsst ja auch, wie ich so machen. Das ist so gar kein Unterricht, sondern ich möchte so sein, dass ich selber so werde und die anderen irgendwann, ah ja, meine Lehrerin war so gelebt und ich möchte auch so sein. Und das ist meine innere Wünsche, so ein Mensch ich werden möchte und die anderen das auch mitfolgen kann. Das ist so sehr größere Wünsche.
Das ist wunderschön. Ich finde auch das in der Dankbarkeit, also ja, die sie ja wunderbar auch schon leben, eine unglaubliche Kraft liegt. Ja. Und das ist für mich auch oft ein Wegweiser, auch wenn mal irgendwas für mich herausfordernd ist, da immer wieder zurückzukehren.
Ja. Aber das ist so, ich hoffe, dass nicht, wenn jemand das hört, diese Frau ist ja unglaublich anmaßend. Ich bin nicht anmaßend, sondern mein Ziel ist so größer als Erfolg, ein Mensch zu sein. Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das sehe ich absolut genauso. Und ich finde es auch sehr schön, dass Sie das so ansprechen. Was treibt Sie an? Haben Sie eine Vision?
Ich weiß nicht, welche Vision ich habe. Ich möchte ein Mensch wie Simon Weil oder Edith Stein, solche ein tiefsinniges Denken kann und das denn uns geben kann und wie ich auch Einfluss bekomme. Und ich muss nicht selber Vision haben. Ich muss wirklich nicht. Dieses ist, ich weiß mein Gefäß, wie klein das ist. Meine Fähigkeit, die große Frauen, die Visionen hat, dass ich das lernen kann und einen Teil in mir behalte. Und daher bin ich glücklich, dass ich weiß, weil ich bin eine kleine Tasse.
Okay.
Und bei Komponieren möchte ich manchmal größere Gefäße haben, die Visionen von anderen Leuten nach meiner Weise in mir behalten möchte. Und das ist meine Arbeit.
Mhm. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Und diese lautet, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern geben? Oder ich formuliere es nochmal anders, gibt es einen Tipp, den Sie gerne so aus Ihrer jetzigen Warte der 20-jährigen Yongi gerne geben würden oder gegeben hätten?
Ja, wenn jemand Gedanken hat, nicht einfach größere Gedanken streben. Die Arbeit bedeutet, größere Gedanken hat zum Beispiel. Die manche sagen, was denkst du? Und dann, ja, ich möchte Tugend komponieren. Und wie ist das für dich Tugend? Wie kann man das komponieren? Was ist das? Ja, ich weiß nicht, aber jedenfalls Tugend. Und dann sage ich, dann musst du lernen, von diesem Tugend genau schau mal, was das ist und was willst du schreiben. Dann musst du, das ist gleich wie komponieren selber, wie kann ich meine Idee an den Papier, an den Minuten bringen. Dann musst du so viel arbeiten, immer wieder das zu mir. Ich muss wachsen und die andere muss zu mir ziehen, dass ein Treffpunkt kommt. Dann kann endlich schreiben. Dann kommt danach ist tatsächlich Arbeit mit Töne und wie alle Musikmachende oder überhaupt, ob das Filmmusik wird oder das ist der nächste. Aber diese wahnsinnige Gedanken allein und darin, ich bin Komponistin und da und sich selber übertreibende, das ist Gift. Da kann man nicht keines bringen, sondern nur arrogant.
Mhm.
Weil die nicht schaffen, wird noch mehr arrogant, weil die sich selber verstecken will in diesem wunderschönen seidenen Kleid mit dem Arrogant. Und das muss man weghaben. Sonst kann man gar nicht schreiben. Wie meinen Sie?
Ich verstehe Sie total, dass es Ihnen auch darum geht, dass wir unseren Kern finden.
Ja.
Und den dann zum Ausdruck bringen. Und dann ist das ja auch was, ich glaube, was, dann was sehr Wahrhaftiges.
Ja, und was die kennen, dass sie, ich sage, Tugend, dann kann man kleine Beispiele sich selber denken, nicht Tugend komponieren, sondern was gerade in mir gibt, eine Gedanken. Und so viele solche kleine Arbeit bildet irgendwann tugendhafte Menschen, Bild oder Kunst und so weiter, dann hat sie dieser Mensch irgendwann, dieser junge Mensch irgendwann sein Wunschziel angekommen, aber nicht von Anfang an Größeres behalten will. Da muss sie immer, wie meine Füße, ich bin kleinere Schritt gehende Person, dann muss mit kleinen Schritt gehen und dann irgendwann komme ich wie große Beine, die Vogel, wie heißt das?
Der Storch oder Storche, Strauß?
Ja, Storch oder Strauß. So mit einem Schritt kann ich schon 100 von den kleinen Vogel kann 200, einer macht nur einen. Und ich muss nicht, warum habe ich nicht diese große, starke Schritt? Ich hätte gerne so. Ich habe eben nicht, dann muss ich mit meinen kleinen Schritt gehen.
Aber in den kleinen Schritten, glaube ich, liegt auch eine große, große Kraft. Vor allem,
natürlich,
wenn ich sie kontinuierlich mache und immer
genau
wieder.
Das,
dann,
ja. Genau das. Das ist so einfach. Was ich sage, ist alles sehr einfach. Aber diese einfachen Sachen zu verstehen und wirklich tun, wird diese junge Generation irgendwann größere Schritte machen und dann das bringt dann Erfolg, weil das wahrhaftig ist und kriegt auch schnell Akzeptanz. Was die junge Generation sagt, Es ist nicht so, dass man unbedingt alt sein werden muss, sondern 20-Jährige arbeitet so ständig mit sich selber. Und wichtigste ist auch, nicht nur in meinem, immer meine Gedanken, sondern Komponisten, überhaupt nicht nur Komponisten, Menschen, junge Menschen sollen, was in dieser Welt passiert, immer Ohren öffnen, damit ich weiß, ich gehöre in diese Gesellschaft. Ohne diese Gesellschaft denke ich so großartige Sache und so weiter. Und wenn ich nicht teilen will mit anderen, hilft das gar nicht. Deswegen dieses Engagement mit dieser Gesellschaft ist und nicht unbedingt für anderen was großartige Arbeit macht oder das ist auch sehr wichtig, aber wenn ich in der Kunstwelt was mache, kann man auch die Ohren, Herz öffnen, andere Leute. Dann Mensch wird dann anders, denke ich.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch, dass Sie so offen mit mir gesprochen haben. Ich denke, dass es sehr inspirierend ist für meine Hörer, von Ihnen zu lernen. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute, was auch immer Sie noch vorhaben.
Ja, danke Ihnen.
Dies war also das Interview mit Yongi Pak Pan. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, E-Mails oder Nachrichten über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder ihn deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.